Hey liebe Freunde und willkommen zur nächsten Ausgabe Emunask. Ich habe jetzt bewusst nächste gesagt, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob das die 15. ist. Ist es die 15. Dennis?
Ja.
Es ist die 15. Ausgabe Emunask mit Dennis und wir haben aber heute einen Special Guest dabei. Dennis, willst du einmal kurz sagen,
wir sagen immer, dass sie special sind, aber irgendwie, wenn jeder special ist, dann ist ja auch irgendwie keiner mehr special, weißt du? Na, aber dieser Gast ist wirklich special und zwar haben wir Ilan Baron zu Gast. Hallo Ilan.
Jo, was geht ab?
Ja, Ilan, ich darf sich gerne einmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Ilan Baron, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Frankfurt am Main, aber bin jetzt studiumbedingt nach Berlin gezogen. Und
so wie alle gerade gefühlt.
Ja, aber ich habe schon davor gemacht, weißt du? Bei mir ist es nicht Mainstream.
Ah, okay.
Ja, dann war es das für diese Woche wieder. Vielen Dank.
Ich schalte doch nächste Woche wieder ein.
Nee. Wir haben uns, ich glaube, wir sind alle drei gute Laberköpfe, wenn man das so sagen kann. Wir wollten einfach mal zusammen eine Folge aufnehmen, so ein bisschen quatschen über die letzten Monate, was so los war. Auch so ein bisschen auf Jugendarbeit bezogen. Ilan ist da genauso wie wir sehr aktiv dabei. Genau.
Oder war?
Wir werden es gleich erfahren.
Ja,
genau. Ja, Ilan, also du sagst ja eben, du bist ja schon aus Frankfurt nach Berlin gezogen. Ist das für dich erstmal ein Upgrade oder ein Downgrade?
Tschüss. natürlich ein ganz, ganz klares Downgrade.
Oh. Ich dachte jetzt eigentlich das Gegenteil.
immer loyal zur Heimatstadt bleiben. Aber nee, Spaß. Berlin ist einfach was anderes als Frankfurt. Auch einfach mein...
Nicht so asozial, ne?
Auch einfach mein Lebensstil ist hier anders, auch einfach weil ich jetzt hier alleine wohne und nicht mehr bei meinen Eltern. Am Anfang dachte ich, Berlin wird viel, viel zu groß sein, aber bis jetzt, ich kann mich nicht beschweren. Es ist eine unfassbare Stadt.
Ich finde Berlin auch so cool, also jedes Mal, wenn ich da bin, ich denke immer, wenn ich zurückkomme, ich möchte doch dahin ziehen. Ich finde, es ist zwar so eine Riesenstadt, aber irgendwie dadurch, dass es so viele kleine Zentren gibt, fühlt man sich nicht so, als ob man irgendwie keinen Plan hat, was los ist. Also ist irgendwie trotzdem geordnet. Nee,
niemals. Ich finde Berlin einfach nur overrated. Berlin ist scheiße.
Punkt. Es geht immer, wenn ich nach Berlin fahre, denke ich mir, boah, richtige Scheißstadt, warum fahre ich überhaupt dorthin? Aber jedes Mal, wenn ich zurückgefahren bin, dachte ich mir, eigentlich ganz cool dort, kann man sich schon geben. Und jetzt wohne ich hier.
Also bis jetzt hat es mich, ich war jetzt schon echt oft in Berlin, es hat mich bis jetzt nicht wirklich abgeholt. Das Einzige, was ich nice finde, ist so das jüdische Leben dort, weil es halt auch noch ein ganz anderes ist, aber sonst irgendwie, keine Ahnung. Du denkst halt auch, das ist so eine große Stadt, die ist krass connected, aber irgendwie, wenn du da zum Beispiel hinfliegst vom Flughafen Tegel bis in die Innenstadt, da kannst du auch genauso gut ICE fahren.
Das stimmt.
Ich mag die Stadt, ich finde die Stadt einfach irgendwie, die holt mich nicht ab, die Leute sind unfreundlich, du wirst voll oft einfach auch dumm angemacht.
Echt? Ich finde, es ist eine unfassbar freundliche Stadt.
Ja, die Menschen sind so offen alle, finde ich.
Nee, ich wurde teilweise einfach random beleidigt.
Vielleicht liegt es ja an dir, Dennis.
Nein, also es war wirklich so, ich weiß das noch, das letzte Mal, da war ich mit meinem Handgepäckskoffer auf dem Fahrradstreifen, so passiert, ist jetzt echt nicht das Ding der Welt. Und dann, ich sag's dir, ich wiederhole das Wort nicht, aber auf jeden Fall wurde dabei meine Mutter beleidigt direkt.
Um welches Wort könnte es sich wohl handeln?
Ja.
Wir werden es wohl nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren. Aber das ist halt auch ständig, oder in der S-Bahn oder U-Bahn oder bei denen heißt es auch, in Berlin heißt es auch Tram. So, überall S-Bahn, dort Tram oder Straßenbahn, keine Ahnung.
Nein, die Tram ist ja was anderes. Das ist wie in Frankfurt. Die Tram ist halt eine Tram.
Die Tram ist eine Straßenbahn.
Genau, aber.
Ja.
Aber in Frankfurt
ist aber keine Tram, oder was?
Aber in Frankfurt sagen wir auch Tram dazu.
Naja. Okay, ich habe das Wort Tram noch nie gehört. Lass uns weitermachen. Also Ida, du kommst aus Frankfurt, du warst da sehr aktiv im Jugendzentrum Amichai.
Welches Jugendzentrum? Spaß.
Wie bist du drauf gekommen? Wann hast du damit angefangen? Wann waren so deine ersten?
Ich bin als ganz kleines Kind mit so 5, 6 Jahren bin ich dort immer hingegangen. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich eben 2 ältere Schwestern habe. Die sind immer zum Daycamp gegangen und ich bin einfach als kleiner Bruder mitgekommen. War aber da auch noch in gar keiner Kursart drin, weil ich einfach noch zu jung für das Programm gewesen bin. Dann hatte ich eine ganz, 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 ganz lange Pause. Und dann mit, ich meine, 12 Jahren, ja, ich glaube mit 12 Jahren, habe ich wieder angefangen hinzugehen. Am Anfang, wie sagt auch immer, musste mich richtig überzeugen hinzugehen, weil ich habe damals gesagt, ja, Jugendzentrum, da sind nur Russen und alle sprechen dort nur Russisch und ich will dort gar nicht hin. Und dann ist auch so ein, damals noch in Facebook-Gruppen so eine riesige Diskussion deswegen ausgebrochen mit dem Matrikin vom Jugendzentrum. Und dann bin ich dort hingegangen und ja, ab dann jeden Sonntag bis eben vor ein paar Monaten noch. Also wirklich, egal welche Klausurenphase, ob Uni, ob Schule, jeden Sonntag dort gewesen.
Warum bist du nicht mehr hingegangen? Was war der Grund?
Ah, weil ich umgezogen bin.
Ach so. Ach, ja. Stimmt. Wo bist du denn hingezogen nochmal?
Berlin. Berlin.
Warte, jetzt bin ich aber gerade durcheinander.
Meinst du, der Grund, als er klein war?
Ja, doch, das meine ich. Ich.
Ach so, nee, Ilan meinte, nee, Dennis meinte, als du klein warst, wieso du dann nicht mehr gegangen bist.
Ach so, ja, ich bin ein kleines, weißt du, als kleines Kind, du willst die Welt entdecken, du willst zum nächsten Park gehen und dir deine eigene Welt aufbauen.
Ein Jahr in Australien, ne?
Ja.
Ja, cool. Findest du, es gab irgendwie so, also wenn du so seitdem du 12 warst, da gewesen bist, jetzt bist du 20, gab es da, also wie würdest du sagen, war die Entwicklung, so als du reingekommen bist, wie war das so
und wie ist es jetzt? Eine super interessante Entwicklung eigentlich, weil ich würde sagen, dass meine Kuzan, der ich drinne war, ab dem Alter von 12, ist das Idealprojekt von Jugendarbeit in einem Jugendzentrum. Dass, als ich hingekommen bin, damals waren wir, ich glaube, es gab 3, 4 weitere Kochanichim. Und wirklich mit der, es war auch Zwies erstes Jahr, und mit der Zeit wurden es immer, immer mehr. Dass wir, glaube ich, im letzten Jahr, wo wir Chanichim waren, waren wir nur unsere Kfuza 35 Leute mindestens. Ohne jetzt zu übertreiben zu wollen. Es war wirklich krass, wie die Kfuza gewachsen ist. Und dann von Chanichim dann wollten fast alle Matrichim werden. Und deswegen, ich würde sagen, dass wirklich Kfuza Rabbi Akiva aus Jugendzentrum Amichai wirklich so ein bisschen das Idealprojekt ist von einer Kfuza.
Wie kam es dazu, dass es so gewachsen ist? Sorry, Philipp.
Ich glaube, es ist wirklich das Zusammenspiel von dem Zufall unserer Generation, einfach der Gruppendynamik, dass viele von uns schon auf die jüdische Schule gegangen sind und uns dort schon alle gut verstanden haben. Ja, und dann einfach ganz klar die Arbeit von den Matrichim. Wir hatten, es hat sich immer gewechselt, aber irgendwann mal ist die Masal, ich weiß gar nicht, ob ihr sie kennt, war dann konstant unsere Matricha. Und da hat sich, glaube ich, noch einmal der Partner geändert, bis dann Liel, also meine Schwester, die Co-Matricha wurde. Und dann sind die beiden eigentlich relativ konstant immer zu zweit bei unserer Kurzahl geblieben. Und hier und da ist mal ein Dritter dazugekommen.
Cool.
Also würdest du behaupten, These, dass so Kontinuität so ein bisschen der Schlüssel dazu war, oder wie? Hättest du dir als Ranich andere Jugendleiter gewünscht? Oder meinst du, das war so der
ich glaub,
der Schlüssel,
es war einfach,
die abzuholen?
Ich glaube einfach, es war der Idealfall. Also wirklich einfach alles hat gestimmt, was stimmen muss. Die Motivation von Chanichim, der Vibe vom Jugendzentrum, die Leitung im Jugendzentrum, die, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, die Matrichim, plus dazu auch noch, dass die Gemeinde einfach auch das Jugendzentrum unterstützt.
Ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, dass so ein enges eine enge Zusammenarbeit da ist, weil im Prinzip kann die Gemeinde halt auch ganz viel dafür tun, dass das Jugendzentrum eben funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wenn nicht wirklich, allein sowas wie bei Feiern oder so, wenn das Jugendzentrum bei irgendwelchen Festen, Feiern mit integriert wird, hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn das Jugendzentrum immer selber für Aufmerksamkeit kämpfen muss, sozusagen.
Ich glaube einfach auch ressourcenmäßig, also es gibt viele Gemeinden in Deutschland, wo es Jugendzentren gibt, die funktionieren, wo aber die Gemeinde eigentlich sehr wenig reinsteckt, wo es wirklich abhängig ist von den Matrichim, ob die Bock haben oder nicht. Und du hast so, also natürlich heißt jetzt nicht, dass die Gemeinde mit Geld um sich wirft, aber irgendwie Jugendarbeit ist halt auch, also man investiert ja irgendwo in die Zukunft und es gibt einfach, ich finde, viele Gemeinden, die das nicht erkannt haben oder denen es egal ist, ich weiß nicht. keine Ahnung, ich finde, da sieht man, bei Frankfurt sieht man einfach, dass es halt oft nicht, also zumindest in den letzten Jahren nicht so war, finde ich. Du hast Veranstaltungen gehabt, also kostet ja auch alles Geld und man hat einfach gesehen, Projekte konnten umgesetzt werden und so die Jugend ist irgendwie wichtig gewesen.
Ja, aber ich sage das immer so als direkte, nicht Gegenargumentation, aber man darf halt nicht vergessen, das ist ja in Frankfurt nicht von heute auf morgen gekommen, dass keiner gibt ja, keiner, also leider wenige unterstützen einen ja einfach bedienungslos von Anfang an. Das musste sich ja auch zuerst erarbeitet werden, dass eben immer mehr Kinder gekommen sind, sodass auch die Gemeinde einen immer mehr unterstützt hat, weil sie gesehen hat, es ist ein Bereich, in dem es sich lohnt, rein zu investieren, bei dem es auch super wichtig ist.
Ja, das stimmt, aber ich meine so zum Beispiel, also klassisches Beispiel Eurovision, da gibt es Gemeinden, die, also bleiben wir jetzt mal nicht, also Videos ist jetzt mal für ein Extremer, aber allein so Kostüme, da gibt es Gemeinden, die kaufen die Kostüme für die Kids und die Kids können es behalten oder sowas. Und dann gibt es andere Gemeinden, da werden dann 5 Euro pro Person bereitgestellt. So, und von 5 Euro pro Person musst du dann so ein ganzes Kostüm sozusagen zusammenbasteln. Da kannst du ja nicht Krepppapier kaufen.
Eurovision ist ja nochmal ein extremes Beispiel, weil da spielt ja auch die Rolle, wie es sich mittlerweile entwickelt hat und wie es mal angefangen hat.
Also wie stehst du dazu? Also ich meine jetzt aus der Sicht auch, ihr habt ja auch die Eurovision gewonnen, vorletztes Mal. So, ja. Und eure Videos sind ja jetzt auch nicht immer low budget gewesen. Also, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber waren auch immer gute Videos, aber so, was deine Position dazu ist.
Einfach. Vielleicht einmal kurz noch davor, zu verstehen. Die Eurovision hat angefangen als kleines Event, da wo sich ein paar Städte in Bad Sobernheim, einer kleinen Stadt, versammelt haben, da wo halt alles immer stattfindet. Das war aber ein ganz, also vergleichsweise kleines Event. Und hat sich mittlerweile,
war ein Abendprogramm auf einem Ferienlager.
Genau, oder nicht? Genau. Und hat sich jetzt mittlerweile zum größten, ich denke, ist das größte, oder? Ist es das größte?
Jüdische Veranstaltung.
Ja, die größte jüdische Veranstaltung in Deutschland.
In Europa auf jeden Fall.
Glaubst du, in Europa? Auf jeden Fall hat es ganz andere Maße angenommen. Darum geht's.
Ah, also auch vielleicht, um konkrete Zahlen zu nennen. Also früher hat man irgendwie mit Windows Movie Maker sein Vorstellungsvideo geschnitten und mittlerweile gibt man da gerne mal über 1.000 Euro für aus, was halt, ich finde, ich brutal ist, dafür, dass man es einmal sieht an einem Tag.
Ja, also ich glaube, es ist auch nochmal Geschmackssache, wie man dazu steht, in Videos rein zu investieren. Aber zu deinem Punkt, es ist, würde ich sagen, schon eine Behauptung, die sich sehr, sehr verstärkt hat, dass Frankfurt anhand ihrer Qualität der Videos endlos viel Geld in die Videos rein investiert. Man darf einfach schlichtweg nicht vergessen, dass der Zwi und einfach, weißt du, kranke Videos macht. Zum Beispiel das Sixpack-Video von 2014. Kennt ihr das?
Ja, mit der Wette, dass du ein Sixpack kriegst oder so, ne?
Ja.
Ah, doch. das ist geil.
Und das Video, würde ich schon sagen, ist schon ein sehr, sehr großer Punkt gewesen in der Drew. Also es hat schon um sehr, sehr viel Hype gesorgt, so doof es jetzt klingt. Und das Video hat Zwi, er hat eine Kamera, er hat einfach gefilmt.
Und ja, ich glaube, also klar, die Idee gewinnt meistens schon, aber trotzdem ist es so,
weißt du? Aber es ist ja nicht nur die Idee, die Drehorte waren einfach das Zuhause von Matrichim.
Okay, aber schau, das ist ja auch so, ihr habt ja Zwi, der das ja auch studiert hat, ich weiß nicht, was genau in dem Bereich, aber ich glaube, Film, würde ich jetzt mal einfach sagen, oder?
Ich will auch keinen, aber ich will auch keine falsche
Behauptung. Auf jeden Fall hat er Ahnung, so, das ist kein, das ist jetzt, der hat sich das nicht bei YouTube beigebracht. So, weißt du, und dann hast du aber andere Gemeinden, so da hast du dann so, wenn die mit dem Madrichim plus Kinder rechnest, hast du dann 10 Leute und von denen hat noch nie jemand irgendwas damit zu tun gehabt.
Ja, safe, es ging jetzt nur ums Beispiel Frankfurt, das will ich gar nicht pauschal sagen. Es ging jetzt nur ums Beispiel Frankfurt.
Nee, gegen Frankfurt habe ich auch nichts, aber trotzdem so allgemein, aber, na, also was heißt, die Videos waren ja immer gut. Und ihr habt
ja,
auch
aber da, also darum geht es ja nicht. Ich glaube, bei Dennis' Frage von Anfang an ging es eher einfach darum, die Eurovision ist halt zu einem riesen Event geworden, was halt überhaupt nicht mehr, also ich finde es immer noch extrem, extrem krass und ich liebe es, aber es hat nicht mehr dieselbe kleine Machané-Atmosphäre, wie es das früher wahrscheinlich mal gegeben hat. Ich war nicht da, ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich überlege, dass meine ersten zwei Eurovision, wo ich mitgefahren bin, da waren noch alle Städte in einem Hotel in München, die zwei. Und das,
Welchem
es
Jahr war
war
das? 13, oder?
12 und 13, glaube ich.
Okay.
Ja, 12 und 13. Und es war unfassbar. Also es war, ich werde es auch niemals vergessen, wie wirklich alle Städte eben da sind. Aber andererseits ist es ja auch unfassbar schön, wie groß eben so ein Event wird, dass immer mehr Leute mitfahren wollen.
Das stimmt, aber irgendwie finde ich, geht es auch immer mehr um Protz und wer, also so, weißt du, so, es ist nicht mehr, ich finde es nicht mehr authentisch, weil mittlerweile, das ist ja auch kein Geheimnis, so viele kaufen sich die Jugend, die Vorstellungsvideos ein, weil es dann irgendwer produziert, die noch, wie es ist, finde es irgendwie wenig vom Jugendzentrum selber mittlerweile, also meistens nur die Ideen und das finde ich immer schade, weil dann auch einfach
Oder auch so
so.
ein professioneller Choreograf oder so.
Es ist super schade, aber das ist halt allgemein vieles in der, ja, ich will nicht Jugendarbeit sagen, weil wie lange bin ich schon dabei, aber einfach ein Trend, der sich entwickelt hat, dass vieles einfach nicht mehr aus Herzensgründen getan wird oder wirklich, das
Willst du ein
hat.
Beispiel nennen? Weil ich muss
Nein.
dazu sagen, wir haben uns vor 2 oder 3 Wochen gesehen und da meinte Ilan, er hat richtig krasse Stories, die er droppen kann. Hier im Podcast. Jetzt grinst er so ein bisschen verlegen, aber die wollen wir hören. Wir wollen hier the explicit Content.
Naja, was heißt Stories? Es ist ja einfach meine Meinung dazu, dass ich einfach sehe, ich rede mit vielen Leuten über das Thema auch, weil ich finde, das ist einfach ein sehr interessantes Thema. Und also mein Eindruck ist einfach oft, dass wenn ich frage, warum hast du das nicht getan, dann ja, hätte auch ein anderer machen können. Oder warum hast du das nicht getan? Ja, das sieht doch keiner. Und als dieses war, das sieht doch keiner, da ist mir auch ein bisschen einfach das Herz gebrochen, weil letztendlich.
Was meinst du genau mit sieht keiner? Also das kann ich
Also
gerade
es war einfach
nicht
das
nachvollziehen.
Beispiel, Person XY hat sich einfach bei etwas aufgeregt, was auf Macher nicht vorgefallen ist. Und da habe ich gefragt, wo war denn das Problem? Warum machst du das nicht einfach? Hat er gesagt, ja, weil es hätte ja keiner gesehen. Und dann wüsste keiner, dass ich es gemacht habe. Und
Ach
daraufhin, das ist
so,
halt für mich persönlich ist dann
ui.
einfach ein Punkt, wo ich mir überlege, warum ist man denn letztendlich Madrid? Man ist doch kein Madrid geworden, um dass alle Kinder einen cool finden. Man ist Madrid geworden, um ein Madrid zu sein und nicht, dass alle Kinder einen nur sehen.
Das ist schon so ein richtiges Ego-Ding. Aber diese Beobachtung habe ich, glaube ich, also würde ich unterschreiben. Ich glaube, viele werden auch Madrid, weil sie denken, es ist cool, Madrid zu sein. Also nicht wegen
Ja, es
der
ist auch irgendwie ein
Jugendarbeit
Status dann
wegen.
einfach. Also wenn du
Ja,
sagst,
also ich gehöre auch zur ZW-Gang und so und Stuff. Ich war auch auf Machané und bla und sowas, glaube ich, ne? Ich weiß nicht.
Ja, es ist halt schon, also es ist ja auch hier wieder einerseits super schön, dass man überlegt, dass einem diese ganze Community so nah ans Herzen geht, dass es wirklich für Leute ist, wow, ich will Jugendarbeit machen, ja. Für Leute, die nicht in
Ja.
unserer Community drin sind, klingt das ja immer so ein bisschen lame. Und deswegen ist es ja wirklich
Also, ich glaube, ein
super.
bisschen an wie Sekte sogar fast schon, weil wir uns irgendwie alle
Ja.
kennen.
Also auch meine Schulfreunde und mir, die haben mir immer gesagt, ja, was macht ihr da eigentlich und warum und das sieht so komisch, warum bist du jeden Sonntag mit so Kindern? Aber jetzt mittlerweile auch, wo man schon ein paar Jahre länger zusammen unterwegs ist, hat mir jetzt letztens einer gesagt, so, weißt du, Lisa, so das, was so manchmal auf Instagram zu sehen ist, es sieht einfach richtig schön aus, so euer Zusammenhalt und eure Community und sage ich, ist einfach schön, also es stimmt einfach, egal wie viele negative Punkte es gibt. Es gibt unzählige mehr gute Punkte in meinen Augen, was diese ganze Community betrifft.
Ja, das stimmt. Also irgendwas Negatives hast du ja immer. Es ist ja nie so, dass alles gut ist. Das ist
Ja.
ja ganz klar. Aber was, ja.
Ich weiß bei euch Jungs, ihr seid der Großteil, also die ehemaligen Madrichim aus Frankfurt, der Großteil von euch war ja auf der jüdischen Schule in Frankfurt. Wie war das für dich, als du auf die weiterführende Schule gegangen bist? War es für dich schwer, mit anderen Menschen zu connecten, die irgendwie nicht jüdisch waren? Weil, also so vorher war sehr jüdisches Umfeld ja eigentlich. Einfach Schule, danach Jugendzentrum irgendwie.
Also anders als der Rest meiner Jungs, ich bin nach der 6. Klasse, also nachdem ich die 6. Klasse absolviert habe auf der jüdischen Schule, habe ich die Schule gewechselt.
Ah, okay.
Aber daraufhin bin ich, also dann war ich in der 7. Klasse weg und bin in der 8. Klasse, zum Beginn der 8. Klasse, wieder auf die jüdische Schule
Ah,
gewechselt. Aus dem Grund, dass es einfach, passend zu deiner Frage, dass ich einfach so super, super, super viele Probleme mit meinen Mitschülern hatte. Auch angefangen, sowas wie, ja, sowas wie Judenwitze zum Beispiel. Das war für mich als 13-Jähriger, ich habe das gar nicht verstanden, dass es irgendwas Schlechtes bedeuten könnte. Als
ja.
damals, ich weiß noch, der erste Kommentar war irgendwas mit Judenaktion. Und mein 13-jähriges Ich, was ja die ganze Zeit nur an, ich weiß nicht, Lego-Spielen noch gedacht hat und allem, ich habe gar nicht verstanden, wo, dass es überhaupt etwas Negatives ist, bis ich dann einfach, ich sage jetzt mal, gespürt habe, dass damit etwas Negatives gemeint ist. Aber nach der 9. Klasse auf der weiterführenden Schule hatte ich gar keine Probleme. Es war alles super, super cool und hat Spaß gemacht. Ja.
Also so dann hattest du dann später kein Probleme irgendwie, weil ich kenne halt, also ich kenne viele Stories von, auch nicht nur aus Frankfurt, sondern generell, wenn Leute die ganze Zeit ein jüdisches Umfeld hatten, dass es danach ganz schwer war, auch jetzt immer noch, also das soziale Verhalten dann so ein bisschen anders ist, weil man halt nur dieses Jüdische kennt. Ich weiß, ich sehe das auch aufgefallen, so in dieser jüdischen Bubble, Community, wie auch immer. Also mir fällt das schon manchmal auf, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass man sich in dieser jüdischen Blase einfach unfassbar wohlfühlt in der Regel. Und während es bei, also man hat das Gefühl, dass es nicht wirklich fremde Menschen sind. Also würde ich jetzt sagen.
Ja, man
Währenddessen, wenn
connectet
ich
auch so
jetzt,
schnell, oder?
genau, und während ich jetzt sage, wenn ich jetzt irgendwo jemanden kennenlernen würde, kommt der mir zuerst wirklich vor wie
Sorry.
ein Fremder, dem ich jetzt, mit dem ich nicht zuerst zu 100% offen reden kann, wo ich immer ein bisschen
Ja.
vorsichtiger bin.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall.
Also würdest du, aber meinst du, es ist trotzdem, also ich verstehe, was du meinst mit dieser, dass man sich in dieser Blase wohlfühlt, aber ist es nicht gleichzeitig aber auch irgendwo vielleicht doch ein Vorteil, wenn man mit Leuten aufwächst, die so dieselben Ansichten teilt wie man selbst, weil ich, also so wie es ja, glaube ich, in den meisten Fällen ist, wenn du als Jude auf einer Schule bist, dann bist du einer von wenigen. Und wenn du dann auch noch in der Jugendarbeit tätig bist oder irgendwie was mit anderen Juden machst, dann bist du halt oft einfach alleine, während die anderen irgendwie Hobbys machen, die dann vielleicht mehr auf Interesse stoßen oder keine Ahnung, oder die Mitschüler das eventuell auch machen. Also dann, weiß nicht, ich könnte mir auch vor, also so war es bei mir im Abi zumindest ansatzweise so, dass, wenn ich denen dann davon erzählt habe, was ich da eigentlich am Wochenende mache, die mich angeguckt haben, als wäre ich ein Vollidiot. So, weißt du, was ich meine?
Ja,
Das hast du ja
also.
nicht, wenn du Juden hast, die mit denen du auf die Schule gehst, die das alles irgendwie nachvollziehen können.
Stimmt, aber ist halt so. Also, es klingt so stumm, aber letztendlich, das, also, das ist ja auch so ein, das sagt ja jedes Machané-Kind, du kannst deinen Freunden, die nicht auf Machané fahren, nicht wirklich erklären, was
Nee.
Machané wirklich ist. Es geht
Nee.
einfach nicht. So,
Ja.
und ich glaube, mittlerweile haben es ja wirklich über, im Laufe der Jahre über 10.000 Jugendliche und Kinder versucht, einfach mit der Zeit, ja. Und
Ja.
so, es geht einfach nicht.
Ja, ich finde es schwer, also so Real Talk, ich finde es schwer, wenn man Leute kennenlernt oder und dann irgendwie so über die jüdische Identität und Jugendzentrum und so weiter redet, finde ich es ganz schwer, einem wirklich zu erklären, was man macht, aber auch so, dass es nicht irgendwie so wirkt, als ob man es nicht besser. Ich meine, wenn man jetzt, sage ich mal, Spaß auf Machané hat, so. Dass man diesen Spaß, den man auf Machané hat, ja mit keinem anderen Spaß vergleichen kann. Dass sich das dann aber nicht so hochnäsig anhört, so, ja, bei uns ist das am coolsten, so, das könntest du gar nicht erleben und so. Ich finde das immer ganz schwer, vernünftig beizubringen.
Es klingt halt für die Leute, die nicht auf Machané, also ich, wenn mir, ich habe zum Beispiel Freunde, die fahren auf, auch auf Ferienlager, halt auf christliche Ferienlager. Und wenn die es mir erzählen, denken so, hey, Jungs, was macht ihr? Warum fahrt ihr dahin? Habt ihr nichts anderes zu tun in eurer Freizeit? Ja, weil, und dann sagen, also, was heißt, die sagen zu mir, ja, natürlich ist ein naheliegender Punkt, dass ich es ja genauso mache und einfach genau dasselbe Bild, was sie von Machané haben, habe ich halt auch auf deren
Ja.
Camp, wobei ich glaube, wir alle wissen, es ist nicht das Gleiche.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, so je, wenn man diese Connection einmal hat, dann ist es eine sehr, sehr, sehr starke Connection, ja, da wo man auch einfach nicht loslassen möchte.
Ja, schon das war auch super schwer. Jetzt beginnt ja jetzt wieder langsam, die ganzen Jugendzentren fangen wieder an. Und ich habe auch gesehen, dass bei Amichai, als die eine Yeshiva hatten und alles drum und dran, hat es mir auch schon ganz, ganz bisschen das Herz gebrochen, nicht dabei zu sein. Also eigentlich ein bisschen. Aber auch als ich habe ja immer Social Media gemacht für, also den Instagram-Kanal.
Wer macht das jetzt, wenn man wissen darf?
Marie. Okay. Ja, kennt ihr noch nicht, aber wird noch. Gibt ihr ein Jahr Zeit. Dann. sie ist ganz neu. Ist auch das erste Jahr Matricha. Und es war auch.
Ich glaube, sie war bei mir auf Machane, glaube ich. Kann das
kann
sein?
Kann gut sein. Absolutes Machane.
Mit Herbert, aber der heißt nicht Herbert. Der
nennt sich nur Herbert. Genau, ja.
Junge, genau. Sorry, aber da muss ich nochmal drauf eingehen. Dieser Typ, das ist so richtig, für alle, die Gemischtes Hack gucken, das ist ein so ein richtiger Ralf Möller. Der isst morgens 20 Eier und 30 Kilo Putenbrust. Ja. Der ist 15 oder 16.
Er hat halt einen Körper wie so der Terminator oder so.
Er ist so ein richtiger College-Dude. Also ja. Der könnte aus einem Ami-Film kommen. Herbe, witziger Typ.
Ja, aber er hat so ein weißes Herz einfach. Er ist wirklich ein süßer Typ.
Ja, ja. Der ist echt, er ist einfach wirklich super cool.
Der ist einfach lieb. Der will keinem was Böse. Er ist einfach ein lieber Kerl.
Ich weiß noch, wir mussten auf Machané. Ja, klar, auf Machané muss man wecken. Und ich glaube, 2-3 Mal, als ich dann morgens in deren Zimmer gegangen bin, war der schon wach und hat Liegestützen gemacht. Das ist so krass.
Ja, das ist doch cool, wenn man so jung schon so viel Power und Motivation hat.
Ja.
Ilan, hast du gerade erzählt?
Mit dem Instagram-Kanal. Und dann letztendlich, ich hab ihn auch so seit 4 Jahren auch aufgebaut letztendlich. Und es hat mir schon ein bisschen, weil letztendlich auch so Dinge wie, ich habe zum Beispiel alle Chats gelöscht. Einfach aus dem Grund, dass ich hatte ihn 4 Jahre lang und jeder wusste auch, dass ich ihn mache. Deshalb haben mir auch manchmal einfach Leute auf Stories Sachen geschrieben. Ja. Genau, und deswegen ich musste auch alles löschen. Es war schon so echt, echt hart, diesen Schritt zu gehen. Auch, wie gesagt, nicht mehr Teil des Amichai-Teams zu sein.
Aber hast du dir überlegt, also so doof es klingt, in Berlin weiterzumachen? Oder war das für dich so, wenn ich jetzt aufhöre, dann ganz?
Nee, ich habe es mir überlegt und dann kam jedem, den ich diesen Gedanken geäußert habe, war auch, ja, ey, Verräter und Snitch und allem, was man sagt. Und ich habe halt, also...
Echt deswegen?
Nein, lass mich ausreden, es klingt vielleicht doof, aber mir ist da die Arbeit einfach wichtiger. Also wirklich die Jugendarbeit. Dass wenn ich irgendwo helfen kann und ich weiß, ich mache meinen Job gut, dann warum soll ich da nicht mithelfen, weil es mir auch noch nebenbei super viel Spaß macht. Ich habe es einfach gemacht, weil ein Mitgrund, warum ich auch nach Berlin gezogen bin, wobei es ist mehr ein Grund, der einfach mitgekommen ist, ist, dass ich eben dass einfach die Jugendarbeit nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens ist. Weil ich glaube, ihr kennt das auch, wenn man schon seinen Job richtig macht als Madrid, dann ist man schon mehr mit den Gedanken dabei als nur sonntags von 2 bis 15:30. Mhm. Das ist einfach
im
mehr.
Im Idealfall.
Genau, es ist einfach mehr als nur das. Und letztendlich, es wäre einfach, ich bin nach Berlin gekommen, um es zu studieren, aber auch einfach, um so meinen Traum zu erfüllen, Videos zu machen. Und es wäre einfach mit dem Jugendzentrum nicht gegangen. Weil es wäre einfach, ich hätte entweder das oder das richtig gemacht und letztendlich habe ich mich dann für die Videos entschieden.
Aber ich meine, du hast dadurch ja, also so, natürlich ist das sehr, sehr schade. So, ich glaube, du wirst das trotzdem nicht verlieren. Du kannst immer noch nebenbei immer weitermachen. Aber ich meine, so, wenn du jetzt erstmal Jugendarbeit, sage ich mal, in den Hintergrund packst, kannst du ja auch ganz neue Welten, sage ich mal, eintreten.
Also genau.
Videos oder du kannst dir mal ein bisschen erzählen, was du jetzt machen wirst. Also du studierst Film, war das?
Genau.
Erzähl.
Ab dem 1. Oktober, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, sonst hätte ich gesagt, in 2 Wochen oder in 3 Wochen, fange ich an, Film zu studieren. Wow, keiner von den Schweinen hat überhaupt nur geschmunzelt gerade. Ich seh nur, wie ihr beide da sitzt und nicht mal ein Muskel bewegt sich.
Ich habe einfach auch gespannt zugehört. Ich hab gespannt zugehört einfach.
Ich habe tatsächlich gerade die ganze Zeit überlegt, wann die nächste Folge rauskommt. Ich habe verkrampft versucht
Alles
zu rechnen.
Gut. Alles gut. Ja, ich bin, wie gesagt, ab dem 1. Oktober fange ich an, hier Film zu studieren. Wobei das gar nicht so das Main, gar nicht mein Main-Ziel ist, warum ich hier bin, sondern ich will mir einfach wirklich meinen Traum erfüllen und Videos machen. Wirklich einfach, dass das, weil es macht mir, es gibt schon wenig Sachen, die mir so viel Spaß machen, wie einfach Filme zu machen. Auch es hat sich alles mit der Zeit gesteigert, weil ich habe Videos gemacht, aber sie nie veröffentlicht oder auf Instagram gepostet oder sowas. Und jetzt bin
Worüber
ich.
Worüber machst du so Videos? Oder
ein,
hast du so
einfach Videos lustige Kurzvideos. Also es klingt halt so, ja, hey, ich werde YouTube-Star werden jetzt hier in Berlin. Aber so ist das gar nicht gemeint. Ich mache das wirklich einfach aus Leidenschaft und will schon wirklich viel, viel Zeit darin auch rein investieren. Und jetzt als Beispiel neben Studium, neben Arbeit und dann noch dazu, das Ziel zu verfolgen, hätte Jugendzentrum einfach nicht wirklich reingepasst mehr. Es wäre einfach unfair gewesen den Kindern gegenüber, wenn ich sage, ich mache es richtig und mache es dann letztendlich nicht richtig.
Ja, verständlich auf jeden Fall. Wo arbeitest du jetzt?
Zum Thema aus der Blase rauskommen. Ich arbeite jetzt beim Zentralrat der Juden. ja.
Was machst du da? Oder darfst du das nicht erzählen?
Doch. ich mache dort Social Media mit dem Eyal zusammen. Ja, das war es einfach eigentlich schon. Also wirklich einfach Social Media, PR. Das ist dort mein Job.
Ja, cool.
Und bis jetzt, es macht auch super, super viel Spaß.
Hast du ja auch ein bisschen Erfahrung mit.
Ja. Ja, ich weiß selbst gar nicht, wie es, also für mich selbst ist es so absolut kein Problem. Ich sehe auch nicht, wo ein Problem sein sollte, zu wechseln, ja, von ZWST zum Zentralrat, weil letztendlich für mich sind das beides immer noch jüdische...
Wurdest du dafür angefeindet oder wie kommst du drauf?
Naja, also was heißt angefeindet? Jetzt von niemandem aus der ZW, also ich will jetzt keine Fake News verbreiten. Es ist einfach so, wenn ich Leuten erzähle, so ja, ich bin jetzt beim Zentralrat, dann ist immer so, weißt du, so krass, du, weißt du, der Verräter. Nee.
Hä, aber, echt? Das ja, würde ich niemals also denken, ist doch eigentlich das
also
sind
ich
noch
denk,
dieselben Leute teilweise.
Also ich denke, es ist mehr Spaß als Ernst, aber andererseits glaube ich, es ist Spaß mit einer Prise Ernsthaftigkeit dahinter.
Naja.
Ja, also für mich selbst wäre es auch nie, wenn jemand anderes tun würde, ein Problem, also daraus kann gar kein Problem raus resultieren. Ja, ist halt schade, weil ja, ZWST hat auch Spaß gemacht.
Ja, ich finde es irgendwie auch, also wenn es wirklich so ist, dann ist es einfach auch blöd, weil so Marat Schlafstein war doch auch vorher bei der ZW, der hat auch
ein Jugendzentrum. Ich glaube nicht, dass das ist wirklich.
So, ich glaube auch nicht. Aber wenn, dann ist es so einfach nur, dann ist es einfach nur blöd. Echt. Das ergibt einfach gar keinen Sinn.
Ja, safe ist auch meine Meinung. Ich glaube jetzt nicht, also das ist, glaube ich, einfach nur so Nebenkommentare von irgendwelchen Leuten, von meinen Freunden, denen ich es erzählt habe.
Ja, also es kann ja auch einfach ein nächster Schritt sein, also so von das nächste Level.
Na, es ist einfach dazu gekommen, auch eben diese ganze Entschlossenheit mit Berlin ist während der Quarantänezeit gekommen, als ich das Amichai-TV gemacht habe und es hat sich für mich angefühlt, als ob so ein YouTuber-Leben wäre jetzt, einfach vom reinen Arbeitsprozess her. Einfach okay, 3 Videos die Woche. Nee, 4 Videos die Woche. Okay, so da muss das geschnitten werden. Dann ist die Planung für das Video. Und meine Schwester, also Liel, war ja Rosh zu der Zeit. Und deswegen waren halt zu Hause. Und es hat sich einfach ergeben, dass das Studio halt, also bei mir zu Hause war, weil ich einfach der Filmtyp bin bei Amichai in Swiss Abwesenheit gewesen. Ja, hat gar keinen Sinn gemacht. Ja. Deswegen ist einfach dazu gekommen. Es hat wirklich einfach angefühlt wie ein so, okay, jetzt das Meeting für das Video. Okay, dann wird das gedreht.
Hat es Spaß gemacht?
Dann wird das geschnitten. Ja.
Nee, er hat es gehasst.
Das ist die erste Antwort. Ja, es hat Spaß gemacht. Am Anfang und im Nachhinein.
Aber währenddessen warst du schon einfach
Also im
scheiße
Nachhinein ist
Arbeit.
echt ein, ey, geile Zeit gewesen. Wirklich super coole Erfahrung. Aber währenddessen ist natürlich ein bisschen so gewesen, weißt du, bist diese Chartshows zum Beispiel, ja? Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt.
Ja.
Ey, da bin ich, by the way, noch böse auf dich oder auf
Warum?
euch. Ja, ihr habt einmal, es ist aber so ein Ego-Ding und so ein persönliches Trauma, ihr habt einmal so ein cooles, ihr habt irgend so mit Eurovision-Forschungsvideos gemacht. So,
Ja.
und da muss ich einmal sagen, hat Osnabrück gefehlt.
Aber
Katastrophe.
es waren ja nur Frankfurter Videos immer. Wir haben ja
Ja,
nur.
trotzdem.
Ach, trotzdem.
Nein, ich habe echt, also darauf habe ich wirklich gewartet. Eigentlich, ich dachte auch, es kommt, weil irgendwie Corona ging immer weiter und weiter
Ja.
und irgendwie, habt immer mehr Videos gemacht, dass er irgendwann mal so ein Best of Eurovision Vorstellungsvideos macht. Was eigentlich ganz cool ist, weil es gibt so viele alte Videos, also wirklich so aus den
Safe.
2000er Jahren, die
Hey, diese
keiner mehr
alten
kennt, weil die
Videos.
einfach.
Ja, das
So
ist eine
mit.
gute
Ma
Idee.
Zum Beispiel hier Philipp mit Maxime Kolbassner, Dortmund, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr. Da hat er
Ah,
gesungen.
ich kenne das. Warte, warte,
Das
warte.
ist
Guten Tag an
so.
alle Herren und all die
Ja,
Damen.
aber das
Ich
hat er gar
heiße
nicht gesungen.
Maxim und
Genau.
vertrete Emunat Dortmund heute im
Genau,
Arm.
genau, genau, genau. Das hat er gar nicht gesungen und die Stimme hat gar nicht so zu ihm gepasst und es war auch nicht Lip-Sync und es war einfach nur schlecht. Aber es war richtig cool und witzig und
Sympathisch.
es ist voll
Also wir
sympathisch.
Frankfurter Jungs, also die Gang, wir mögen das Video richtig. Wir kennen es auswendig. Richtig, richtig cool.
Ja, ist auch witzig.
Ja.
Ich glaube, es hat Aaron gesungen. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, gut.
Auf jeden Fall zu deinem Ding mit Osnabrück, vertrau mir, gib es so, weißt du, vielleicht kommt das sogar ja noch, weißt du, so ein Chartshow auf allgemein, weißt du, dass jedes Jutze auf irgendwelche reagiert, dass
Jetzt ist mir
dann,
egal.
ich würde sofort Osnabrück damals bei diesem ersten Rap-Video, 2017 war das, glaube ich, oder 18,
18, 18 war
als
das,
dieses
glaube ich.
erste,
Ja,
wirklich dieses, ey, ich habe es mir so angeschaut und ich war so sprachlos, ja, weil das war krank, also ultra gut gemacht.
ja. Irgendwer hat uns auch dafür gehatet, weil das ja ursprünglich das Lied Hanma war
Ja.
von Beginner. Und ich glaube, die Hamburger oder Eyal oder irgendwer wollte das nehmen, ursprünglich. Oder so, also weil es halt eigentlich nicht, weil es halt ein Hamburger Lied ist. Also ein paar
Ja.
Kommentare muss ich da wegstecken, das weiß ich noch.
Weißt du, es ist so lustig, wenn, also falls es ja gewesen ist, es ist so lustig, weil du musst
Ich
wissen,
weiß es nicht mehr. Also, no front.
2013 hat er den Videopreis mit Berlin gewonnen, mit einem Frankfurter Lied. Und zwar damals, ich glaube, es wissen, wer der Babo ist. Ja, und das
Stimmt,
war für
das war
uns
doch
Frank. Und da,
das war doch mit Misha Jantjan und dem
genau.
Hammer und so.
Ja.
Wo die,
Was jetzt, Donnerstag. Weiß nicht, auf dem Eurovision-Kanal wurde es hochgeladen.
Ja, das habe ich gesehen.
Ja, und da, also ich finde, es ist ein cooles Lied geworden, aber wäre lustig, wenn du sagst, dass dann er sich aufgeregt hat wegen
Nee,
Hamburg.
also ich weiß nicht, ob es wirklich ideal war. Also, könnte sein, weil er halt damals noch Roche in Hamburg war. Oder Benny, irgendwer hat's gesagt, ich weiß
Ja,
nicht
aber
mehr.
irgendjemanden gibt es immer, der sich beschwert. Egal wie gut etwas
Ja.
ist, so,
Haters gonna hate. Kann man nicht
ja.
sagen.
Das haben wir gespürt, als Frankfurt damals die Eurovision gewonnen hat. Die, es war echt, echt hart, wie manche das nicht gegönnt haben.
Das
Ja,
ist
ich finde.
krass. Das war echt, echt krass. Aber ich glaube, also euch hat man nicht gegönnt, aber ich glaube, Berlin hat's keiner letztes Jahr
Ja,
gegönnt.
Berlin ist
Digga,
noch
da, aber ich
krasser.
glaube,
Das ist halt so
da war
das
so
Ding.
alle so nein.
Es wird halt immer mehr, also nicht nur Geld, sondern Kraft und so investiert in diese ganzen Programme, in diese ganzen Videos. Es ist halt einfach immer schwerer zu akzeptieren, dass jemand anderes dann irgendwas Kreativeres, irgendwas Besseres, irgendwas, also was weiß ich, was es dann genau ist, woran es dann genau liegt, aber irgendwas anderes findet. Und deshalb ist man dann umso wütender. Also ich meine, man steckt wirklich 3, 4 Monate Vorbereitung mit rein.
Also das würde ich fast nicht sagen. Ich glaube, also no front gegenüber der Jury, aber es gab in den letzten Jahren immer wieder ein paar Jurymitglieder. Also da hätte man auch einfach genauso gut würfeln können. Also die haben, das weißt du so, also entweder ist man so straight und sagt, okay, wir geben allen gute Punkte, weil soll ja keiner traurig sein, ne? Alle haben sich Mühe gegeben.
Nein,
Oder
ich will.
man ist knallhart und bewertet fair, aber es gab so ein paar, die haben, so weißt du, also no front, aber wenn, sag ich mal, 10 sagen überkrass und dann sagt die 11. Person, nee, war richtig, das war Müll, dann kann da ja irgendwas nicht stimmen.
Ja, aber das so. Ding ist, also es ist halt generell übelst verrückt, wenn man sich so überlegt, dass bei der Eurovision, das ist halt so, ja, man muss überlegen, auch Martin Riem missgönnt es ja richtig oft, ja. Und jetzt muss man mal vor Augen haben, das sind so 11-, 12-jährige Kinder, die monatelang üben und dann gewinnen und dann ist da so ein 20-Jähriger, der so halbwegs irgendwie gerade im Leben steht und der sagt, ey, das war so unverdient, es ist so unverdient, was ist mit euch, warum habt ihr gewonnen? Also, weißt du, so...
Eigentlich ist es peinlich, Also muss man so
sagen. Man muss sich dann halt einfach wieder ins Gedächtnis rufen, wie das angefangen hat, was die eigentliche Intention war.
Aber das ist Eurovision, das, ich liebe bei Eurovision diese... Also mein, in der Theorie würde ich jetzt sagen, es ist schade, dass bei der Eurovision mittlerweile mehr Rivalität als Zusammenhalt ist. Mittlerweile. Aber in der Praxis, so mein echtes Ich, ich liebe diese Rivalität, die auf der Eurovision ist. So, ist echt, wenn man in die Halle dann letztendlich, also Chabbes ist sowieso schon so geisteskrank, ja, so wie viel Stimmung dort ist, ja. Aber dann, wenn man nochmal in die Halle reinkommt und man geht echt diesen Schritt, dann, man spürt diesen Windzug, es ist dunkel da drin und so. Und dann spürt man richtig, okay, der Kampf beginnt jetzt. Und dann so, man schreit, ja, echt, Eurovision ist echt immer mein Lieblingsevent gewesen. Weißt du, eigentlich immer noch.
Ich finde auch der größte Film, das ist eigentlich so dumm, ist, dass alle am Anfang so versuchen, sich so gegenseitig so zu bespitzeln, herauszufinden, wer was macht. Und dann so, was machst du mit der Information? Willst du in den Act nachmachen? So bringt doch auch nichts.
So spontan so, zwei Tage.
Was macht ihr denn so beim Vorstellungsvideo? Oder was habt ihr denn für ein Lied? So, ich war da auch immer, ich hab's ja noch mal gesagt, so kannst du es ja eh nicht mehr benutzen.
Aber es gibt dann ja auch diese Gerüchte, die sich dann so herumsprechen. Boah, ja, deren Act soll richtig scheiße sein, deren Act soll voll krass sein und so.
Ja, aber es geht da mehr um den Überraschungseffekt, würde ich sagen. Dass zum Beispiel, ich würde niemals ein Lied oder ich habe nie ein Lied oder Video von Frankfurt einfach gesagt, einfach aus dem Grund, erstens, es geht kein anderen was an. Nummer zwei, der Überraschungseffekt. Weil wenn es dich rumspricht.
Ich habe mir meistens was ausgedacht und was anderes gesagt. Nee, sogar oft war das so, das war eigentlich das Witzigste, sind so jetzt richtig Brain Games. Ich habe dann meistens ein Lied gesagt, was wir beim Blocken nicht bekommen haben, weil das spricht sich dann ja auch rum und dann auf einmal kommt das dann bei der Person an, die es geblockt hat und dann so, hä, die haben dasselbe Lied wie wir und dann kriegst du so Nachrichten von wegen so, hä, ihr habt dasselbe Lied wie wir. Das sind die besten Sachen, finde ich. Also das macht Spaß.
Du wärst ein guter Geheimdienstagent oder Verteidigungsminister.
Top, voll, ich bin auch absolut qualifiziert so mit solchen Sachen. Ne?
Ja, nice. Okay, dann beenden wir die Ausgabe mit dem enthusiastischen Gedanken über eine nächste Eurovision. Ey, ich hätte da so Bock drauf. Ich hoffe, dass sobald es geht, irgendwie wieder zurückkommt. Denkt ihr, dass das nächstes Jahr irgendwie wahrscheinlich ist? Ich glaube irgendwie nicht.
Ich denke schon. Aber ich bin auch absoluter Corona-Optimist. Also so, ich gehöre zu denen. Ey, ja, die Hoffnung ist nicht weg, dass die Hoffnung ist nicht weg, dass einfach Medikament, Impfstoff oder auch einfach ein Rahmen gefunden wird, in dem es stattfinden kann. Also ich bin auch zu Hause, wir haben Corona übelst früh ernst genommen schon, als noch so zu der Zeit, wo es viele noch belächelt haben, so ey, es wird eh nichts. Hier, also weißt du, als wäre das so ein Hype, so, ja, der Hype wird hier eh nicht ankommen von Corona. Und zu der Zeit dann war ich schon so, ja, ey, im August kommt ein Impfstoff schon und ich gehöre zu den Optimisten, die einfach so sehr darauf hoffen, dass es bald kommt. Oder ein Medikament.
Glaubst du an Corona?
Ja, und so, ich hoffe
Berliner sehr, muss man da ja schon fragen,
und
ne?
Ich hoffe auch sehr, dass jeder der Zuschauer es auch tut. Ja, das ist echt verrückt, also... Ich mag Verschwörungstheorien, ich könnte 20 Stunden über Verschwörungstheorien reden, aber...
Wir haben auch eine Folge gemacht, die haben wir dann aber nicht veröffentlicht.
Ja?
Über die also, reden wir jetzt aber nicht weiter.
Doch, also eine Sache muss man sagen, also das ist ja auch wirklich so ein Kaninchenbau, also irgendwie, wenn man so ein bisschen sich da reinfuchst, dann ist ja auch alles mit jedem verknüpft.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du eine Verschwörungstheorie hast, die steht für sich, sondern du hast eine... Und die hat dann auch irgendwas mit dem Mauerfall zu tun. Und der Mauerfall hat was damit zu tun, dass irgendwann mal Jesus gekreuzigt worden ist. So,
aber das ist cool. Aber ich finde, das ist richtig cool, Verschwörungstheorien. Ich könnte ohne Witz... Also Leute, schreibt alle dem Emuna Dortmund Account, wenn ihr nächste Folge nochmal mit Idan haben wollt, und diesmal reden wir über Verschwörungstheorien. Spammt einfach alle Dennis und Philipp voll.
Aber nur über die antisemitischen, die anderen sind alle ausgedacht.
Ja.
So, mit diesem Schlusswort beenden wir die Aufnahme, denke ich mal. Das ist ein gutes Ende.
Ja. Vielen, vielen Dank, Idan, dass du dabei warst. War ein super cooles Gespräch.
Ja, yes, danke, Alter, dass ich dabei sein durfte. Und vergesst nicht, Philipp und Dennis voll zu spammen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, wann bist du wieder in Dortmund? Müssen wir kurz noch fragen.
Ich muss schauen, weißt du,
in Dortmund. Wollen wir das gleich im Off klären?
Ja, machen wir im Off. Okay, dann
wünschen wir euch eine schöne Woche.
Okay. Ebenso, danke.
Bis dann. Ciao, ciao.